Um 22:30 ging die Kassiererin mit einem Wischtuch über die Edelstahltheke und ein paar Tische in der Nähe und fragte, »Soll ich Ihnen noch einen bringen, Professor?« Hans Olof schüttelte den Kopf. »Nee, Tag.« Der Journalist würde so spät wohl nicht mehr anrufen. Offensichtlich war ihm etwas dazwischen gekommen. »Ich muss sowieso gehen.« Den Rest des Tages verbrachte er in kaum geringerer Anspannung als den Morgen. Er sortierte Fotokopien, stellte seine Bücher im Regal um, blätterte in irgendwelchen Ordnern, die er seit ewigen Zeiten nicht mehr zur Hand genommen hatte, und ging so früh wie möglich nach Hause. Kein Anruf an diesem Abend. Um Mitternacht stahl er sich wieder hinaus und fuhr zu einer Telefonzelle, zu einer anderen diesmal. Doch Bengt Nilsson war unter keiner seiner Telefonnummern erreichbar, so oft er es auch versuchte. Der Journalist würde es bestimmt morgen noch einmal in der Cafeteria versuchen. Tatsächlich war sich Hans Olof nicht mehr sicher, ob er Nilsson nicht vielleicht sogar falsch verstanden hatte und sie sowieso erst am morgigen Tag verabredet gewesen waren. Denn was hätte er denn erreichen wollen in nicht einmal 24 Stunden? Genau, so musste es sein. Ein Missverständnis. So ging er am nächsten Morgen wieder in die Cafeteria. Er setzte sich an denselben Tisch, um die Uhr zu beobachten und auf den Anruf zu warten. Irgendjemand hatte eine Zeitung liegen lassen. Ausgerechnet das aktuelle Svenska Dagblad. Hans Olof blätterte geistesabwesend darin, überflog einige der Artikel und da, 5 Seiten vor Schluss, war ein großes Foto von Bengt Nilsson. Schwarz umrahmt, mitten in den Todesanzeigen. Die Redaktion des Svenska Dagblad trauerte um ihren Kollegen und Freund, der plötzlich und unerwartet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Herzinfarkt aus der Blüte seines jungen Lebens gerissen worden war. Hans Olof starrte die Seite an und hatte das Gefühl, einen Albtraum zu träumen. Bengt Nilsson war tot. Ein Herzinfarkt. Hans Olof las das angegebene Geburtsdatum, rechnete. Keine 25 Jahre alt war der Journalist gewesen. In dem Alter konnte man doch wohl noch ein paar Nächte durchmachen, zu viel trinken und mehr rauchen, als einem gut tat, ohne gleich tot umzufallen, oder? Es sei denn, Hans Olof begriff mit jähem Entsetzen, dass er sich seit Christinas Entführung hinsichtlich ihrer Überlebenschancen die ganze Zeit etwas vorgemacht hatte. Genau wie hinsichtlich seiner eigenen. Sie, wer immer sie waren, konnten es sich nicht erlauben, sie am Leben zu lassen. Es war ganz einfach. Der Unbekannte mit der halskranken Stimme hatte ihm am Abend nach der Abstimmung erklärt, sie müssten Christina bis zur Preisverleihung gefangen halten, damit er, Hans Olof, keinen Aufruhr veranstaltete, der zu dem noch nie dagewesenen Eklat führen konnte, dass die Vergabe eines Nobelpreises widerrufen würde. Aber was war danach? Es musste für alle Zeiten ein Geheimnis bleiben, dass der Nobelpreis für Sofia Hernández Cruz gekauft und erpresst worden war. Sonst würde das Ansehen des Preises selbst entwertet werden und damit der Vorteil verloren gehen, den die Hintermänner dieses Verbrechens daraus zu ziehen hofften. Und auch nach der Preisverleihung konnte ein Preis noch aberkannt werden. Deswegen würden Hans Olof Andersen und seine Tochter sterben. Eine Ruhe überkam ihn, die sich wie Betäubung anfühlte. Er faltete die Zeitung sorgfältig zusammen, legte sie dorthin, wo er sie gefunden hatte, stand auf, stellte die Tasse auf das Rücknahmetablett, verabschiedete sich mit einigen höflichen Worten und all das geradezu mechanisch, wie ein Roboter. Mit Roboterschritten ging er auch zurück in sein Büro, wo er Post erledigte, Artikel konzipierte, Telefonate und Besprechungen mit seinen Assistenten führte. All das kam ihm vor, als beobachte er sich selber durch eine Milchglasscheibe hindurch. Sähe die eigenen Bewegungen nur schemenhaft, sie mehr erahnend als genau sehend. Und weil Donnerstag war und ein Eintrag in seinem Terminkalender stand, dass heute sein Anzug fertig sein würde und in der Reinigung abgeholt werden konnte, endete der Arbeitstag entsprechend früher. Nicht einmal im Auto schwand das Gefühl, nach einem starr ablaufenden Programm zu funktionieren. Es war, als fände der Wagen den Weg ins Zentrum Stockholms von selbst. Der Anzug war tatsächlich fertig und von dem Fleck nichts mehr zu sehen. Hans Olof bezahlte, steckte die Rechnung ein und ging dann hinaus, den in Plastikfolie verpackten Anzug über dem Arm tragend. Unwillkürlich sah er sich um, hielt Ausschau nach dem Mann mit den weit auseinanderstehenden Augen. Aber natürlich war der heute nicht zu sehen. Hans-Olof ging ein paar Schritte in die Richtung, aus der der Mann das letzte Mal gekommen war. Da war eine Art Empfang am Fuß eines der Hochhäuser. Ein gläserner Kastenbau direkt vor den Fahrstühlen. Zwei braune Drehsessel aus Leder standen vor einer imposanten Theke aus Palisander, hinter der ein ebenso imposanter Portier in Uniform stand, der zwar schon weiße Haare hatte, aber immer noch die Statur eines Boxers besaß. Hans-Olof trat ein paar Schritte näher. Über den Fahrstühlen waren Bildschirme montiert und seltsamerweise waren die Aufzüge, vier an der Zahl, von 2 bis 5 durchnummeriert. Der Portier nahm einen Telefonhörer auf, hörte zu, nickte. Hans-Olof las auf einer Anzeigetafel eine Menge Firmennamen. Der gesamte 9. Stock war von der schwedischen Repräsentanz des Rütli-Farm-Konzerns mit Beschlag belegt. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« Die Stimme des Portiers schreckte Hans-Olof aus seinen Überlegungen. »Bitte?« schnappte er erschrocken zurück. »Haben Sie einen Termin?« Hans-Olof schüttelte den Kopf. »Nein, nein, es hat mich nur interessiert, wer hier... Es ist einfach nur Neugierde, ich habe keinen Termin.« Der Blick des Mannes wurde mitleidlos. »In dem Fall muss ich Sie bitten, weiterzugehen und den Zugang nicht länger zu behindern.« Das war allerhand. Hans-Olof sah sich verdutzt um. Der Durchgang maß mehrere Meter und außer ihnen beiden war weit und breit niemand zu sehen, den man hätte behindern können. »Aber Herr Andersson«, schloss der Portier. Hans-Olof klappte den Mund wieder zu. Der kalte Blick des Mannes, der ihn aus unerfindlichen Gründen beim Namen kannte, ließ ihn frösteln. »Okay«, sagte er schließlich leise. »Ich gehe ja schon.«